Einstellung und Bekammer schwenkt ständig unter der Perspektive auch der realen Perspektive, Perspektive des Regisseurs und in unterschiedlichen Perspektiven der Helden. Etwas, was man in anderen visuellen Künsten, und das ist der zentrale Moment, nicht erreichen kann. Nehmen wir das Theater, das funktioniert nicht. Ja, wir sehen nur das, wir sehen nur die Figuren, aber wir sehen nicht, was die Figuren sehen. Oder wir sehen uns ein Bild an, wir sehen das, was Künstler gesehen hat. Wir sehen aber nicht, was die Figuren zum Beispiel sehen, die in diesem Bild abgebildet werden und so weiter und so fort. Das heißt, diese Schwankung aus der Perspektive des Filmemachers und des Künstlers zu der Perspektive des Helden, der Figur, dieser Wechsel ist zumindest, das ist die These von Deleuze, Gimlin, filmisch. Und so entsteht selbstverständlich ein gewisser Möglichkeit für ihn, diese Struktur, die Beschreibung des Romans, eben in der Perspektive dieser Schwankung, und das ist eben das, was Bastien gemacht hat, auf den Film zu übertragen. Und er macht das relativ eins zu eins, bis zu einem gewissen Punkt, und das ist eben der Punkt, der mich interessiert. Also bei Bastien ist es so, dass er unterscheidet zwischen einem monologischen Roman und einem dialogischen bzw. polyphonischen Roman. Und monologischer Roman ist der Roman, in dem die Position des Autors ständig markiert wird. Das heißt, alles, was im Roman passiert, ist mehr oder weniger explizit untergeordnet einer extern beschreibenden Position des Autors. Und der dialogische Roman, der polyphonische Roman, das Beispiel sind eben Romane von Dostoevsky, besteht darin, dass sozusagen der Autor seiner eigenen Position unsicher ist und in erster Linie alles beschreibt aus den Positionen der Helden. So dass seine eigene Sicherheit als Beschreibender, seine eigene Position ins Schwanken gerät und er ist sozusagen entmachtet gewissermaßen als dieser überlegende monologische Autor, der mit sozusagen ganz klarem Bild und ganz klaren Mitteln und ganz klarer Perspektive und Distanz das Geschehen beschreibt. Und ist es ganz klar, dass dieser monologische Romanform unterscheidet sich von der polyphonischen Romanform genauso wie ein traditioneller Film für Deleuze sich von einem neuen Film unterscheidet. Ja, auf der einen Seite haben wir die Position eines Autors, der alles unter Kontrolle stellt, hat und so seine Geschichte erzählt, als eine wahre, reale Geschichte. Auf der anderen Seite haben wir unterschiedliche Perspektiven, die miteinander konkurrieren und von denen man nicht sagen kann, welche Perspektive die wahre ist und welche Perspektive die falsche ist. Soweit ist die Parallele und die wird ja weiterentwickelt bei Deleuze auf verschiedenen Ebenen, vor allem indem er die Funktion dieser freien indirekten Rede betont. Das heißt, in Bastien eben beschreibt, dass diese freie indirekte Rede darin besteht, dass man eine klare Unterscheidung zwischen dem, was Auto intensiviert und so, und zwischen dem, was Held intensiviert und so, nicht mehr treffen kann. Das heißt, wenn ich etwas zeige, das könnte auch die reale Äußerung sein, das könnte Perspektive des Helden sein. Wir können das so lesen und so lesen. In diesem Sinne können wir uns vorstellen, dass sozusagen der ganze Roman von einem Helden geschrieben oder von einem anderen. Also, das heißt, nirgendwo haben wir eine eindeutige Zuordnung, deswegen in der freien Direktorrede, eine eindeutige Zuordnung dem sprechenden Subjekt. Sozusagen jede Beschreibung oder jede Stelle des Romans bilden sozusagen die Orte der Konkurrenz zwischen dem Helden und dem Autor. Und als solche sind nicht mehr einer bestimmten Person eindeutig zuzuordnen. Das ist eben dieses polyphonische oder dialogische, was auch immer, was von analogisch unterscheidet. Und eben das ist der Punkt der Deleuze, und er sagt eben, dass es gibt ja diese Filme, und die werden mehr und mehr, und das ist ein Beispiel auch von Fellini und anderen, wie eben eine gewisse Verunsicherung erzeugt wird in Bezug darauf, wer das sieht, was wir sehen auf der Leinwand. Sieht es der Autor, sieht es der Held oder sehen es beide? Man hat Schwierigkeiten, das eindeutig zu schreiben, eine gewisse Person. Man hat eine Wahl und diese Wahl entscheidet bis zu einem gewissen Grad über den Inhalt des Films und bleibt gewissermaßen offen. Und eben aber diese Tatsache, dass Deleuze dieses faktische Modell so weitgehend übernimmt, zwingt mich zum Beispiel dazu, mich noch einmal an dieses Modell zu erinnern und mich zu fragen, warum eigentlich Bakhtin meint, dass dieser monologische Diskurs, dass dieser Narrativ zerfällt. Das heißt, warum meint er, dass es nicht mehr möglich ist, in einem modernen Roman aus einer analytischen Perspektive die Kontrolle über den Text zu halten? Weil er meint, dass die Fähigkeit eines Schriftstellers, die Welt unter der Kontrolle zu halten, letztendlich abgeleitet wird durch die Überlegenheit einer gewissen normativen literarischen Sprache. Das heißt, wenn ich in einer traditionell organisierten Kultur über eine höhere oder die höchste Sprache verfüge, die in der Hierarchie, Werthierarchie der Gesellschaft, in der ich lebe, sozusagen den höchsten Wert besitzt, und das ist zum Beispiel die Sprache der Religion im Mittelalter, oder das ist eine gewisse klassizistisch geprägte Sprache in der Zeit der Aufklärung und so weiter und so fort. Wenn ich eine solche Sprache zur Verfügung habe, dann gibt mir diese Sprache die Möglichkeit, die Welt mit einem inneren Sicherheitsgefühl, sozusagen sicheren Gefühl zu beschreiben und mich sozusagen im Recht fühlen, eine überlegene Distanz zu dieser Welt zu erhalten. Das heißt, der Grund für meine innere Sicherheit und der Grund dafür, warum ich diese Position durchhalten kann, besteht eben darin, dass diese Sprache sozial dominant ist, die ich benutze und mir diesen Überblick gewährt, die auch von anderen akzeptiert wird. Wir leben allerdings in einer Zeit, sagt Martin, in der diese Einheit zerfällt und die Wertungen werden relativiert. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der viele unterschiedliche Sprachen gleichermaßen den Anspruch erheben, die Welt zu beschreiben und zwar relativ vollständig, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. In dieser Situation ist der Autor verunsichert und nicht mehr fähig, so entschlossen und selbstbewusst aufzutreten, wie es früher der Fall war. Und in einem typischen modernen Roman, sagt er, Martin, ist ja eben der Held derjenige, oder einzelne Figuren sind diejenigen, die diese unterschiedlichen Sprachen verkörpern. Das heißt, in einem typischen modernen Roman, von Dostojewski bis Muse und weiter, ist jede Figur, hat ihre eigene Sprache, die von der anderen Sprache unterschieden ist, eine andere eigene Perspektive, und sie ist fähig, in dieser Perspektive die Welt insgesamt zu beschreiben. Wobei der Autor nur eine Sprache besitzt und in diesem Sinne in keiner besseren Position ist als seine Helden. Das bedeutet aber, dass für Bakhtin das Verhältnis zwischen Autor und Held völlig anders aussieht. Autor beginnt auch eine reaktive Figur zu sein, nicht nur eine blonde Bestie. Das heißt, der Autor ist in einem gewissen Sinne in Bezug auf seine Helden machtlos. Er ist insofern machtlos in Bezug auf seine Helden, dass er sie mit schon existierenden und sozial mächtigen Sprachen in seinen Text übernimmt. So wie ich zum Beispiel, wenn ich einen Autor zitiere wie, ich weiß nicht, Derrida oder Heidegger oder Platon, seine zu mächtige Verbündete bekommen. Ja? Man sagt oft, wenn man einen Text liest, ja, der Heidegger oder Derrida zitiert zum Beispiel, ach, wieder zitiert der Heidegger oder Derrida. Ja? Niemand interessiert sich mehr dafür, was ich eigentlich sage. Weil diese Zitate und diese Namen sind so stark, dass mein eigener Text und meine eigene Position zerfällt einfach. Ja, sie wird nicht mehr wahrgenommen. Ihre sozusagen symbolische Wert ist einfach zu groß. Und wenn zum Beispiel jemand, wie Bakhtin sagen würde, wenn jemand eine marxistische Sprache übernimmt, zum Beispiel. Ein gutes Beispiel ist Orwell. Ja. Wenn man eine existenzialistische Sprache übernimmt, als die Sprache des Helden, dann gerät diese Sprache in eine zentrale Position, die man als Autor einfach nicht verhindern kann. Ja, man weiß, was ein existenzialistischer Held ist oder was ein marxistischer Held ist. Und ein marxistischer Held oder ein idealistischer Held ist, ein existenzialistischer Held ist nicht etwas, womit der Autor als Autor so einfach umgehen kann, weil hinter diesen Figuren stehen einfach zu große symbolische Werte in der Gesellschaft, in der und in der realen Sprache, in der dieser Autor diese Figuren behandelt. Er ist sozusagen in einem gewissen Sinne hat Angst vor seinen Figuren, weil ihre Sprachen und ihre Weltanschauungen sozial, politisch, kulturell, symbolisch, sprachlich zu mächtig sind. Und das Problem Zerfall der Narration, ist für Bakhtin verbunden mit dieser wachsenden Macht des Helden, der anderen Sprache, der Objektsprache sozusagen. Auf der einen Seite und der abnehmende Macht der literarischen Sprache auf der anderen Seite. So dass sozusagen die literarische Sprache weniger wichtig wird als die Objektsprache des Helden, die dialogische Sprache des Helden. Im Endeffekt tendiert der Autor dazu, der moderne Autor dazu, wie das Faulkner macht oder wie das angefangen hat oder das Passus oder wie auch immer, also die Autoren. Bakhtinische Generation, 20er, 30er Jahre oder Joyce. Man beginnt sozusagen der Roman überhaupt aufzulösen und die existierenden Sprachen abzubilden, in einen Zusammenhang zu bringen. ohne auch einen Überblick, totalen Überblick, einen Anspruch zu erheben. Das heißt, wir haben zwar auf der einen Seite die gleiche Konstruktion wie Deleuze, und das ist auch der Grund, warum Deleuze die Unternehmen-Theater reingeht an dieser Stelle. Auf der anderen Seite aber die Gründe oder die, sozusagen der Ursprung dieser Konstruktion ist völlig anderer. Deleuze bleibt im Grunde nach wie vor erstens in derselben traditionellen Subjektphysik und zweitens sozusagen innerhalb einer gewissen Genieästhetik. Was ist diese überbordende Kraft letztendlich, ja, die zu absoluten Fibulieren führt? Das ist diese Geniekraft, ja, das ist die Natur selbst, das ist die Urnatur, die den Autor dazu bringt, sozusagen zu explodieren, ja, zu explodieren und seine Imagination sozusagen in die Welt zu bringen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, was bedeutet dieser Zeitkristall? Und das ist das zentrale Problem für mich jetzt. Dieser Zeitkristall bedeutet nichts anderes, als dass das auch der reale Subjekt alle diese Positionen gleich annehmen kann. Das heißt, ich als Autor kann mich in einer Welt vorstellen, in der diese Seeschlacht stattgefunden hat. Ich kann mir auch in einer Welt vorstellen, die sie nicht stattgefunden hat. Ich kann mich so vorstellen, ich kann mir anders vorstellen, ich kann mich in allen diesen Welten gleich vorstellen. Und das ist der Grund dafür, dass man zu Recht Leibniz-Philosophie eine Subjektphilosophie bezeichnet. Ja, ich glaube, die Monade, das Subjekt, ist imstande, sich zwar zu vermehren, auf diese sozusagen duplizieren und modifizieren, aber im Endeffekt alles bleibt im Subjekt. Ja, das Subjekt bleibt, dem Subjekt bleiben alle Möglichkeiten offen, sich in eine Richtung zu gehen. Vielleicht ist das Subjekt nicht mehr real, aber er hat eine absolute symbolische und virtuelle Macht über alle diese Welt. Das ist allerdings bei Bakhtin gar nicht der Fall. Er unterstreicht eben, dass er als Autor sich nicht versetzen kann in die Lage des Helden. Er hat zum Beispiel als ein Autor in Russland der 30er Jahre, er hat zum Beispiel Angst vor dem Marxismus. Ja. Er hat also gewissermaßen einen Marxisten beschreiben, aber er kann sich nicht in einen Marxisten versetzen. Ja, er hat einfach zu Angst, zu viel Angst. Der Punkt ist eben, dass der moderne Autor zu viel Angst hat vor seinen Helden. Die Helden sind mächtiger geworden. Zu viel Angst hat vor den Autoren, die er zitiert. Zu viel Angst hat vor der Sprache, die er benutzt. Er beherrscht sie nicht vollständig. Sie ist nicht Emanation seiner Genialität auf der einen Seite. Und sie ist ja auch nicht eine bloße virtuelle Position, in die er sich ohne weiteres begeben kann, ja, durch einen puren Akt der Imagination. Ja. Zum Beispiel, um ein richtiger Marxist zu werden, muss man vielleicht in die Partei eintreten, ja, oder sozusagen, ich weiß nicht, im nächsten Augenblick erschossen zu werden. Auf jeden Fall, es reicht nicht aus, das nur vorzustellen. Es ist sozusagen diese reale Bewegung, sich in eine andere Lage zu versetzen, ist nicht eine virtuelle, schlicht eine virtuelle. Und deswegen würde Bakhtin sagen, und hat auch gesagt, in Bezug auf übrigens Leibniz eben und Hegel, dass solange die Möglichkeit, sich in eine andere Lage und Perspektive ohne weiteres zu versetzen, beibehalten wird, können wir über die Abschaffung der monologischen Perspektive nicht sprechen. Weil die Subjektivität bleibt immer noch frei in der Wahl der Perspektive und kann sich alle diese Perspektive gleich wählen. Das heißt, das Modell, das Deleuze übernimmt, einer viel pessimistischer ist, viel radikaler. Und er sozusagen unterschätzt die Radikalität dieses Modells. Man fragt sich aber, inwieweit diese Unterschätzung sozusagen seine eigene Unterschätzung ist, und sozusagen das umzukehren, oder dass Deleuze einfach viel Angst hat vor seinem Gegenstand, vor seinem Helden, und sein Held jetzt eben defiliert. Ist es sozusagen nicht die Unterschätzung aus dem Angst vor dem Film? Was meine ich mit Angst vor dem Film? Das ist wirklich eine Frage, die ich zum Beispiel momentan nicht bereit bin zu beantworten. Die ich aber allein sozusagen formulieren möchte. Das ist die, weil es ist eine auf der einen Seite fundamental theoretische und auf der anderen Seite historisch-empirische Frage. Man fragt sich eben, ob wir sagen können, dass es so etwas gibt wie heterogene visuelle Sprachen, so wie es heterogene Schreibweisen sind. Das heißt, wenn ein Autor in einem Roman eine gewisse Wortwahl benutzt, ein gewisser Vokabular benutzt, eine gewisse Syntaxis benutzt und so weiter, er kann ohne weiteres durch das sehr formale Zitieren einer gewissen Sprache seinen Helden sofort sozusagen kontextualisieren. Wir können sagen, was ist eine proletarische Sprache? Was ist Dialekt? Was ist die Sprache eines Kunststudenten aus seiner Schule und so weiter? Das kann man ohne, sozusagen im ersten Schritt schon, man kann eine Sprache zitieren und man versteht zunächst einmal, dass es eine Sprache zitiert ist, unabhängig davon, was in dieser Sprache gesprochen wird. Die Frage ist, inwieweit kann man so etwas wie eine visuelle Sprache zitieren? Könnte man sagen, dass dass wir nicht nur unterschiedlich sprechen, sondern unterschiedlich sehen? Können wir sagen, dass es so wie ein proletarisches Sehen gibt? Oder ein Sehen eines Kunststudenten, so wie es ein Sprechen des Sprechen. Das ist eine wirklich absolut fundamentale metaphysische Frage auf der einen Seite, also philosophische Frage und empirische auf der anderen Seite. Metaphysische in dem Sinne, dass es die Grundüberzeugung jeder Metaphysik ist, von Anfang an bis Ende, dass wir zwar unterschiedlich reden, aber immer gleich sehen. Wenn man diese grundmetaphysische Überzeugung in Frage stellt, dann sozusagen kann man die ganze Geschichte der Philosophie, der Metaphysik, die ganze Kultur vergessen. Ja, weil diese Figur, weil die gründet sich auf die Figur der Aufklärung. Ja, was ist die Aufklärung? Aufklärung ist folgendes. Wenn es dunkel ist, ja, wenn es dunkel ist, dann hört man nur die Rede. Und die Reden sind unterschiedlich. Man weiß nicht, was wahr ist. Wenn aber man das Licht einschaltet, dann sieht man die Dinge, wie sie sind, und zwar alle Dinge sehen die gleichen Dinge, so wie sie sind. Ja, die Aufklärung ist ein Übergang aus der Pluralität der Beschreibung, der Pluralität der Sprachen in die Eindeutigkeiten, in die Evidenz des unmittelbaren Sehens. Und zwar einen allgemein verbindlichen universalen Sens. Das heißt, diese Opposition, die Heterogenität der Sprachen auf der einen Seite und Einheitlichkeit des Sehens, Universität des Sehens auf der anderen Seite, die strukturiert das ganze Denken von Plato bis heute. Und man fragt sich, wie Deleuze in dieser großen Konstellation steht. Und das ist wirklich eine schwierige Frage, weil er sicherlich und ohne jeden Zweifel dieses Paradigma nicht transzendiert. Und er transzendiert dieses Paradigma nicht, weil er sagt, ich kann das so sehen oder so sehen, ich kann das sehen oder jenes sehen. Ja, ich kann diese Möglichkeit sehen und gegenteilige Möglichkeit sehen, ich kann diese virtuelle Welt sehen, jene virtuelle Welt sehen. Aber die Einheitlichkeit und Universalität des Sehens selbst wird nie in Frage gestellt. Und das ist sozusagen die Grundlage der Subjektphilosophie und der Herrschaft des Subjekts überhaupt. Ja? Dieser Anspruch auf das universale Sehen, das, was gesehen wird, also diese alle möglichen Welten und so weiter, sie können sich ändern. Und kann das passieren und jenes passieren. Aber das Sehen ändert sich nicht. Auf der einen Seite. Und man kann sozusagen das ziehen, soweit es geht. Ja. Und man findet wirklich keine einzige Stelle, wo Deleuze irgendwie diese Grundfiguren des europäischen Denkens und der Aufklärung überschreitet. Das passiert wirklich nie. Auf der anderen Seite, er suggeriert immer oder hat den Wunsch, suggeriert den Wunsch, diese Grundfigur zu beschreiben. Und vor allem an dieser Stelle, wo er eben Bakhtin zitiert, zeigt sich, dass er von so etwas träumt, wie eine andere visuelle Sprache, die Möglichkeit der freien und direkten Rede, er sagt sozusagen diese Bewegung der Kameras, bezeichnet das freie und direkte Rede, das heißt das als Sprache eben statt Bild. Das heißt, es träumt von einer Möglichkeit, einer anderen Sicht, nicht nur einer anderen Perspektive, sondern nicht nur einer anderen Sichtweise, sondern eines anderen Sehens, so wie es eine andere Sprache gibt. Und nicht nur eine andere Welt, die von dieser Sprache beschrieben wird. Allerdings finden wir nirgendwo bei ihm eine, sagen wir, metaphysisch-philosophische Begründung dieser Möglichkeit. Das heißt, nirgendwo findet sich der Punkt, so wie bei Bakhtin eben in diesem Madhavada, wo es wirklich klar wird, wie es sein könnte, ja, dass das visuelle Feld, die Möglichkeit des universalen Sehens zersplittert und fragmentiert wird. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die dazu parallel läuft, das ist ja immer, wie gesagt, eine historisch-empirische Frage. Das ist die Frage, inwieweit die visuelle Kultur von heute mit so vielen Filmen, mit so vielen Videos, mit so vielen Fotos und so weiter. Inwieweit diese visuelle Kultur letztendlich nicht ein einheitliches Sehen voraussetzt. Das heißt, was haben wir für eine visuelle Kultur überhaupt? Ja? Haben wir eine visuelle Kultur, in der wir sozusagen das Feld des Sehens unverändert und einheitlich geblieben ist, de facto? Oder man kann behaupten, dass wir so etwas wie ein fremdes Sehen zitieren können, so wie wir eine fremde Sprache zitieren können. Können wir sozusagen, was meinetwegen, ich weiß nicht, das ist die Frage, was im praktischen Feld Cindy Sherman zum Beispiel versucht, das zu sagen, ja, die zu stellen. Kann man so etwas wie Sehen zitieren oder kann man nur das Bild zitieren? Das Bild kann man schon zitieren, aber kann man das Sehen zitieren, so wie man das in die Sprache zitiert und nicht nur der Satz. Wenn es sich herausstellen sollte, dass so etwas wie Fragmentierung und Differenzierung des visuellen Feldes überhaupt unmöglich ist, oder wenn möglich, dann nur in der Malerei, die parallel zu, gewissermaßen parallel zur Literatur, aber funktioniert, aber auch diese Ebene nicht erreicht. Dass diese Einheit des visuellen Feldes nicht aufzulösen ist, und zwar grundsätzlich nichts aufzulösen ist, dann bedeutet es nur, dass wir sozusagen das Kino der Filme verloren haben. Sie haben verloren in einem sehr fundamentalen Sinne, das heißt, sie können die Literatur, die Sprache nicht ablösen. Ja, man kann oft, man sagt oft sozusagen, das Visuelle löst das Schriftliche oder die Sprache ab. Ja. Wenn das Visuelle fehlt, nicht die Fähigkeit hat, sich zu zersplittern und zitiert zu werden. Das heißt, wenn es nicht möglich ist, was mir plausibel zu sein scheint, ja, wenn es nicht möglich ist, Hitchcock so zu zitieren, wie ich meinetwegen Derrida zitieren kann, ja, wenn es sozusagen dieses Zitieren, diese sozusagen zweite Verarbeitung des Sehens nicht möglich, strukturell nicht möglich ist, dann ist es eine metaphysische Grenze. Es ist eine, auf der einen Seite etwas, was dem Visuellen immer zugute kommt. Ja, dieser Universalismus und Evidenz und das alles, das war immer sozusagen auf der positiven Seite gesehen und bleibt auf der positiven Seite zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist es eine Grenze. Es ist eine Grenze, die Sprache im Grunde walten lässt. Ja. Zu einer theoretisch-empirischen Frage. Gut, damit ende ich und wir das Kolloquium bleibt. Da bleibt. Thank you.